Radio 1.
Mehr als 1.100 Corona-Tote hat das Robert-Koch-Institut heute früh für die vergangenen 24 Stunden gemeldet. Eine extrem hohe Zahl, aber auch eine abstrakte Zahl. Und wir vergessen viel zu leicht, dass sie für 1.100 Menschen steht, die nicht mehr leben. Für 1.100 Familien, die trauern und die höchstwahrscheinlich in den letzten Stunden ihrer Lieben nicht bei ihnen sein konnten. Auch das Sterben hat die Pandemie verändert und darüber spreche ich jetzt mit Irmhild Sake. Die Soziologin forscht seit fast 20 Jahren an der Ludwig-Maximilian-Universität München über Bilder und Erwartungen des guten Sterbens. Schönen guten Tag, Irmhild Sake.
Guten Tag.
Gutes Sterben, was bedeutet das normalerweise?
Ja, gutes Sterben, das ist so dieses Ideal, mit dem wir uns beschäftigen in unserem Forschungsprojekt. Das ist regelmäßig eigentlich immer das Gleiche, nämlich, dass wir denken, weil Sterben so etwas Außergewöhnliches ist, müssten die Maßnahmen, mit denen wir dann umgehen, eben auch tatsächlich außergewöhnlich sein. Und wir erwarten ein bisschen, dass der Sterbende selbst sich dann bewusst mit seinem Sterben auseinandersetzen soll. Er soll reden über das Sterben und wir erhoffen uns davon immer so ein bisschen, dass das, was so problematisch ist am Sterben, dann tatsächlich auch damit bearbeitet werden könnte, dass es irgendwie gut werden könnte.
Das ist das Bild, was wir haben, aber die Realität sieht doch banaler aus.
Ja, die Realität sieht viel banaler aus und das ist eigentlich interessant zu sehen, wenn man sich Hospize, Palliativstationen anschaut, dass die eigentlich mit diesem Problem viel pragmatischer umgehen. Wir schauen uns verschiedene Berufsgruppen an und wir sehen dann, dass Pflegekräfte beispielsweise üblicherweise tun, was sie immer tun. Sie waschen, kämmen und reden dabei über das Wetter, die Enkel, den Urlaub. Ärzte versuchen herauszufinden, wie viel der Patient selbst an Kontrolle über sein Sterben haben will. Seelsorger reden über Gott und die Welt und vermeiden ein bisschen das Thema Sterben. Kunst- und Atemtherapeuten kommen und lenken ein wenig ab. Und dann kommen die Angehörigen, die ja jetzt für uns in dieser Corona-Pandemie jetzt so interessant sind, auch in der Situation. Dann kommen die Angehörigen und die machen eigentlich üblicherweise das, was sie immer gemacht haben. Die erzählen ein bisschen von dem, was so die einzelnen Familienmitglieder gemacht haben. Sie möchten etwas zu essen mitbringen. Sie bringen aber auch gleichzeitig die gleichen Konflikte mit ans Sterbebett, die sie immer ausgetragen haben. Und wir können daraus schließen, dass eigentlich alle unterschiedlichen Akteure, die beteiligt sind am Sterben, in ihren eigentlichen Routinen drin bleiben. Dass sie weitermachen, was sie immer gemacht haben.
Also eine gewisse Normalität auch vermitteln, die man vielleicht dann auch dann beim Sterben braucht. Die fällt jetzt aber weg. Also durch die Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie sind viele Menschen, wenn sie sterben, alleine, beziehungsweise sie haben das Pflegepersonal, aber eben nicht die Angehörigen. Was bedeutet das für die Sterbenden?
Ja, und das ist eigentlich eine ganz dramatische Geschichte. Wir denken im Alltag, das größte Problem beim Sterben wäre, dass es in Einrichtungen, Organisationen stattfindet und nicht im Kreis der Familie. Aber das ist eigentlich gar nicht so entscheidend. Entscheidend wäre eher, dass die Familie anwesend sein kann, dass Angehörige da sein können, die so ein bisschen diese Normalität mit reinbringen in den Alltag. Und das sicherlich auch mit einer quasi Bezogenheit auf dieses Thema Sterben, die viel plausibler ist für Sterbende als das, was vielleicht manchmal sich eben die anderen Berufsgruppen so vorstellen, die Pflegekräfte, Seelsorger, die zwar auch machen, was sie immer gemacht haben, aber denken, es wäre falsch, es müsste mehr sein. Und Familien können eigentlich viel einfacher diese Normalität reinbringen in diese Situation.
Was ließe sich denn da ändern, damit das Sterben auch in Corona-Zeiten das in einer Normalität passieren kann?
Also eine wichtige ein wichtiges Ergebnis wäre vielleicht, zu überlegen, wie man irgendwie an vertraute Muster wieder anschließen könnte. Und wenn dieses Ideal des bewussten Sterbens so stark ist, dann ist es hilfreich, sich vor Augen zu führen, dass manchmal die ganz banalen Formen des Zusammenlebens, des Miteinanderredens, der Gestaltung des Alltags viel, viel hilfreicher sind. Also wir hören in den Gesprächen mit den Sterbenden heraus, dass sie sich oft gar nicht so stark mit ihrem eigenen Sterben auseinandersetzen wollen und viel mehr davon profitieren, wenn sie sich ja vielleicht auch über diesen Zustand etwas hinwegtäuschen können und anknüpfen können an ihr Leben, das sie immer geführt haben. Das ist ja eigentlich auch ganz plausibel. Also insofern würde man sagen, man müsste gar nicht so nach den ganz anderen Maßnahmen Ausschau halten, sondern versuchen, irgendwie ein bisschen anzuknüpfen an das, was sich bewährt hat im Leben dieser Menschen und was vertraut ist. Und das Gespräch mit den Angehörigen gehört ganz sicher dazu.
Corona verändert das Sterben. Darüber habe ich mit der Soziologin Irmhild Sake von der Ludwig-Maximilian-Universität München gesprochen. Frau Sake, vielen Dank.
Gerne.